D-Radio Wissen. Hörsaal.
War das noch einmal wohltuend für die deutschen und europäischen Diplomaten, als der amtierende US-Präsident seine Abschiedsrunde bis nach Berlin drehte? Und jetzt, was passiert jetzt? Kommt da einer, der auf internationale Solidarität pfeift und nur an sich und seine Nation denkt?
This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we the people reclaim control over our government.
Am 20. Januar 2017 wird Trump offiziell ins Weiße Haus einziehen. Und Europa steht einstweilen unter Schock, gelähmt und abwartend.
The American dream is dead.
Trumps Angriff gilt der amerikanischen Republik selbst und ihren demokratischen Prozeduren.
But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before.
Die Liste seiner Provokationen ist lang.
I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me.
Das ist genau das Phantombild faschistischer Führer und Duces.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
Die Demokraten haben sich auf ihre Niederlage kaum vorbereitet und stehen vor einem Scherbenhaufen.
Hillary Clinton was the worst Secretary of State in the history of the United States.
Trump als Arbeiterführer.
I will be the greatest jobs president that God ever created.
Ein regelrechter Durchmarsch steht an.
I think I am a nice person.
Am 6. November 16 habt ihr an dieser Stelle im Hörsaal schon einmal den Politikwissenschaftler Professor Klaus Leggewie gehört. Damals, kurz vor der Wahl, hat er für uns eine Bilanz der Ära Obama gezogen. Am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, dessen Direktor er ist. Und heute analysiert Leggewie Trump und dessen vermutete Zukunft. Am 15. November hat er vor dem KWI seine Gedanken zum Thema Obamas Erbschaft, ein geteiltes Land, vorgetragen. Er beschäftigt sich darin mit den Gründen für den Change, den Wandel in den Staaten und das Scheitern der Demokraten und ihrer Kandidatin Hillary Clinton. Die Prognose, die er gleich aufstellen wird, lässt für Europa wie Deutschland jedenfalls nichts Gutes erahnen. Zwar macht der Experte stets deutlich, er offenbare nur seine Gedanken und Thesen, alles sei bloß so etwas wie eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und er könne keinesfalls belegen, dass es tatsächlich so komme. Aber seine Sorgen sind gleichsam evident erkennbar. Zum Beispiel, dass ein neues Liebesverhältnis zwischen Washington und Moskau entstehen könnte, zu Lasten der EU. Zu viel würde Trump und Putin einen. Da werde ein Pfeifen im Walde oder diplomatisches Appeasement nichts mehr helfen. Die Folgen der Wahl Trumps könnten, so wörtlich, katastrophal für Sicherheit und Prosperität in Europa sein. Doch hört selbst, schlägt Hans-Jürgen Bartsch vor.
Es stimmt wirklich bitter, dass die respektable Erbschaft Barack Obamas, der auf eine Versöhnung und Vermittlung der politischen Lager aus war, nun durch die fast bürgerkriegsartige Polarisierung überschattet wird, die Donald Trump in den USA und weit über die Grenzen der Vereinigten Staaten hinaus betrieben hat. Er konnte dabei anknüpfen an eine schon seit längerem weit nach rechts führende Selbstradikalisierung der Republikaner, denen er gegen deren erklärten Willen seine Kandidatur aufgedrängt hat. Er ist dabei nicht nur über renommierte Mitbewerber wie Jeb Bush hinausgegangen, sondern auch über sämtliche weltanschauliche Schulen des herkömmlichen Konservatismus in den USA. In seinen ultraliberalen Spielarten, die Corporate Business, den Freihandel und den Minimalstaat ins Zentrum rücken, oder in den sozialkonservativen Varianten, die Familienwerte, Patriotismus und Law and Order favorisieren, oder in den religiösen Schattierungen, die eine glaubensbasierte Innen- und Außenpolitik reklamieren und sich vor allem gegen homosexuellen Ehe und Abtreibung auflehnen. Vielmehr hat sich Trump im Willen zur Restauration der zahlenmäßigen Überlegenheit der weißen oder wie man in den USA manchmal sagt, kaukasischen Rasse Elemente des europäischen Faschismus angeeignet, dessen völkisch-autoritäre Variante auch in der alten Welt zunehmend politisch-theologische Versatzstücke aufnimmt. Das ist meine These. Und Trumps Erfolg ist vor allem seinem instinktsicheren, hassgeleiteten Affekt gegen linke Identitätspolitik und Globalisierung geschuldet und war insofern vorhersehbar. Vorhersehbar in gewisser Weise. Ich habe, und das sage ich nicht, um anzugeben, am 4. August in einer Außenansicht der Süddeutschen Zeitung geschrieben, Trump kann gewinnen. Und als ich dann gegen 4.30 Uhr CNN schaute und mir klar wurde, der gewinnt wirklich, habe ich es mir selber nicht geglaubt. Klammer zu. Der Angriff der Rechten galt nicht allein der verhassten Person Hillary Clintons, der kein einziger Tag im Weißen Haus vergönnt gewesen wäre, an dem das Impeachment, das Amtsenthebungsverfahren, nicht bereits in die Wege geleitet wäre. Trumps Angriff gilt der amerikanischen Republik selbst und ihren demokratischen Prozeduren, die von der radikalen Rechten schlicht nicht mehr respektiert werden. Wahlen in den USA waren immer schon von erheblichen Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet und wurden oft mit rüden Methoden ausgefochten. Aber so hart an den Rand der Putschdrohung ist lange kein Bewerber mehr gegangen wie Donald Trump. Die Liste seiner Provokationen ist lang. Die Kontrahentin Hillary Clinton gehörte angeblich ins Gefängnis, was ihm seine Basis bereitwillig von den Lippen las und unüberhörbar nachskandierte: Lock her up. Trump nahestehende FBI-Agenten haben die, ohne Zweifel kritisierbare E-Mail-Affäre, eine Woche vor dem Wahlgang ohne substanzielle neue Belege hochgezogen und zum beherrschenden Medienthema der letzten Woche gemacht. Zuvor schon hatte er, Trump, ausländische Mächte, gemeint war Russland, regelrecht ermuntert, die Mail-Accounts der Demokratischen Partei zu hacken. Systematisch haben republikanische Parteileute in verschiedenen Swing States ihren Unliebsame, also vor allem Schwarze und Latinos, am Wählen gehindert, zu hindern versucht und gerichtliche Anweisungen, dies zu unterlassen, schlicht ignoriert. Und Trump selbst hat in dem letzten TV-Duell bekräftigt, dass er das Wahlergebnis nur im Falle seines Sieges anerkennen werde. Seine Anhänger forderte er indessen verklausuliert auf, im Fall der Niederlage zu den Waffen zu greifen. Und so weiter und so weiter. Doch all diese Drohung und Behinderung waren gar nicht notwendig, sie waren sekundär, weil Trump in einer von so gut wie keinem Umfrageinstitut, genau gesagt einem, vorhergesagten Weise ohnehin die Zustimmung der Mehrheit im Wahlkolleg erhalten hat. Zwar hat Clinton im sogenannten Popular Vote rund 200.000 Amerikaner mehr hinter sich gebracht, was selten geschieht, zuletzt Al Gore, aber den ihr vorausberechneten Riesenvorsprung, sogar von einem Erdrutschsieg und der Rückeroberung der Kongressmehrheit war die Rede, hat sie bei weitem verfehlt. Trotz der Unregelmäßigkeiten und der Drohkulisse hat die Demokratische Partei ihr eigenes Potenzial auch bei den Wahlen zum Senat und zum Abgeordnetenhaus nicht hinreichend mobilisieren können. Trump hingegen hat, trotz und gerade wegen seiner konfrontativen Strategie, die roten Wahlbezirke, wie man die Red States, die normalerweise von den Republikanern gewonnen werden, nennt, optimal ausgeschöpft und dabei sogar 52% der Stimmen weißer Frauen erobern können. Wer die Oktoberüberraschung, die breite Skandalisierung von Trumps sexistischem Reden und Verhalten als Todesstoß für ihn betrachtete und sich eventuell ärgerte, dass er nicht über seine anderen Fehler und Unkenntnisse stolpern würde, der täuschte sich gewaltig. Trump verfolgte bewusst nicht die übliche Catch-all-Strategie, die Wahlversprechen in alle Richtungen und Milieus aussendet, sondern er verfolgte eine Taktik der extremen Mobilisierung der eigenen, überwiegend männlich-weißen und älteren Basis. Minderheiten, Frauen, Millennials, die jüngeren Generationen, war ihm herzlich gleichgültig. Er griff sich vielmehr frontal an und lockte eben damit die eigene Anhängerschaft aus der Reserve. Darunter Nichtwähler, die dem politischen Betrieb seit langem den Rücken gekehrt hatten. Trump mobilisierte so Millionen Amerikaner, auf deren Zustimmung beide großen Parteiapparate und ebenso Unabhängige und Kandidaten dritter Parteien demonstrativ keinen Wert mehr gelegt hatten. Damit war er ohne Zweifel der mit dem besseren politischen Instinkt ausgestattete Bewerber, der das Ausmaß der politischen Entfremdung breiter Schichten des amerikanischen Volkes vom Politikbetrieb in Washington genauer eingeschätzt hatte. Und wenn sein Kurs und seine Rhetorik auf professionelle Beobachter erratisch und widersprüchlich wirkten, war genau das Trumps Erfolgsrezept. Er war der Changemaker. Er stand für die Wende. Und zwar egal wohin. Vier Fragen möchte ich heute genauer analysieren und im Sinne einer Eindämmung des Amtsinhabers Trump zu beantworten versuchen. Erstens, wie konnte eine derart unfähige und ungeeignete Persönlichkeit zunächst die Grand Old Party, die Republikaner, kapern und am Ende ins Weiße Haus vordringen? Zweitens, wie könnte die unterlegene demokratische Opposition wieder auf die Beine kommen und die ihr seit Jahren prognostizierte strukturelle Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung tatsächlich aktualisieren? Drittens, welche politischen Schritte sind von Donald Trump, der kein konsistentes Programm vorstellt und als Blackbox bezeichnet wird, innen- und außenpolitisch zu erwarten? Und viertens, welche Folgen hat der Wahlsieg für Europa? Welche Reaktion auf Trump ist eigentlich politisch klug? Zum ersten Punkt. Seit der erstmaligen Begrüßung Trumps durch den amtierenden Präsidenten Obama am Tag nach der Wahl im Weißen Haus herrscht in den USA, abgesehen von durchaus militanten und anhaltenden Straßenprotesten, eher die Stimmung vor, man müsse erst einmal abwarten und beobachten, ob und wie sich Trumps Persönlichkeit durch die Übernahme des Hohen Amtes eventuell zivilisieren werde. Er wird es doch wohl nicht so halten wie sein philippinischer Amtskollege Rodrigo Duterte, der all seine Drogen wahrgemacht hat und den Krieg gegen die Drogen mit vielfachem Bruch von Grundrechten durchzieht, sogar mit außergerichtlichen Tötungen, was die USA zu einer Bananenrepublik verkommen ließe. Und doch, ein Transfer der charismatisch angelegten Kampagne in ein militantes Amtsverständnis bleibt im Bereich des Möglichen, weil Trumps ganzer Politikstil sich biografisch verfestigt hat, er ist 70 Jahre alt, und sein Regierungsprogramm alle möglichen Varianten in Inhalt und Form offen hält. Voraussetzungen, wie der Donald sein Amt führen wird, sind also allesamt mit Vorsicht zu genießen. Und so wird man diesbezüglich auf einige Merkmale und Konstanten seiner Person, seiner Partei und seines Milieus rekurrieren müssen. Zur Person und Milieu. Trump liest nichts. Und er studiert keine Akten, er verlässt sich auf sein Bauchgefühl und bemisst seine Aktionen und Handlungen daran, wie sie andere beeindrucken und zu Reaktionen veranlassen könnten. So gesehen ist er ein Spieler, der als Geschäftsmann alle Trickregister gezogen, katastrophale Pleiten überstanden und stets wie ein Comeback-Kid aus Queens neu angefangen hat. Den von seinem Vater ererbten Reichtum hat er dabei kaum gemehrt. Ihm scheint der Ad-hoc-Abschluss riskanter Deals wichtiger als die Akkumulation von Ressourcen, von Erfahrung und Reputation. Letzterer hilft er durch ganz archaische Zeichenmarkierungen auf, indem er an den Orten seines Wirkens Hochhaustürme errichtet und das Five-Letter-Word Trump hinterlässt. Die Bühnen, die ihm in der langen Kampagne des Jahres 2016 geboten wurden, nutzte er auf ähnliche Weise, wie er in der Unterhaltungsindustrie gewirkt hat. Also bei Misswahlen, in denen er sich als Hahn im Korb langbeiniger Models präsentierte, bei Reality-Shows, in denen er Manipulationsfähigkeit, Reaktionsschnelligkeit und einen seltsamen Humor ausstellen durfte, und bei Wrestling-Contests, bei Catchen, wo nackte körperliche Gewaltanwendung durch einen Bad Guy simuliert wird, den alle Hass lieben. Alle drei Genres würde man in Deutschland als Unterschichtenfernsehen kategorisieren, aber europäische Arroganz verbietet sich völlig. Das Vorbild für diese Kombination aus krudem Entertainment, chauvinistischem Voyeurismus und einer großmäuligen Politik ist das Imperium aus TV-Sendern und einem Profifußballteam, das ganz auf Krawall, Klamauk und Konfrontation mit den etablierten Eliten gebürsteten Milliardär namens Silvio Berlusconi, den Italiens Mehrheit über Jahre getragen hat und eine große Zahl von Italienern noch immer zurückhaben will. Auch altersmäßig gehören die beiden übrigens fast derselben Kohorte an und einem ähnlich selbstverliebten Charakterfach. Charakter, Personality. Im Widerspruch zu meiner Kollegin Christine Dombeck, mit der ich kürzlich ein Fernduell in der Kulturzeit hatte, möchte ich sprechen über eine spezielle Charaktereigenschaft unseres Protagonisten, seinen Narzissmus. Narzisstische Wesenszüge erkennt die psychosoziale Forschung in einer überhöhten Anspruchshaltung, in unkritischer Selbsteinschätzung, in parasitären und egoistischen Einstellungen, in Neid und Überheblichkeit. Narzissten gelten in den Worten des Psychiaters Volkmar Faust als, ich zitiere, selbstgefällig, dünkelhaft, aufgeblasen, wichtigtuerisch, großspurig. Dabei unrealistisch überzeugt von eigenen Eigenschaften wie Erfolg, Macht, Scharfsinn, Schönheit oder gar idealer Liebe. Dazu weitere Belastungen wie Gier nach übermäßiger Bewunderung und unbegründete Erwartungen als etwas Besonderes behandelt zu werden. Außerdem die Tendenz, andere auszubeuten, insbesondere was zwischenmenschliche Beziehungen wie Partnerschaft und Familie, aber auch Finanzen, Positionen und anderes anbelangt. Gegebenenfalls sogar ein unverständlicher Mangel an Mitleid, Zuwendung und Hilfsbereitschaft, dafür neidisch und manchmal sogar bösartig eifersüchtig. Kurz, eine Belastung besonderer Art. Klingt wie ein Steckbrief. Caravaggio hat 1594 den Narziss trefflich ins Bild gesetzt. Selbstverliebt betrachtet ein Jüngling sein Spiegelbild im Wasser nach Ovids Geschichte von den Metamorphosen. Die Geschichte eines jungen Mannes, der die Liebe einer Frau zurückweist und sich ganz auf sich selbst bezieht. Denn ein Narziss kann weder Liebe annehmen, noch jemandem anderen sich zuwenden. Seit dem 19. Jahrhundert ist dieser Typus in die Literatur und Wissenschaft eingegangen. Ein normaler Alltagsnarzissmus, der die Persönlichkeit stärkt und Menschen erlaubt, ihre Interessen konsequent zu verfolgen, wird dann pathologisch, wenn ein geringes Selbstwertgefühl die eigene Wichtigkeit überbetont und der glühende Wunsch, bewundert zu werden, zur Abwertung anderer führt. Wer in der Öffentlichkeit wirken will, benötigt wohl eine gute Portion dieser Egozentrierung, steht aber auch immer in der Gefahr, die Maßstäbe seiner Existenz zu verlieren. Besonders gefährdet sind Politiker, die geradezu aufgefordert sind, sich in Szene zu setzen, um etwas gestalten zu können, dabei aber eben den Sinn für die Wirklichkeit und das Augenmaß verlieren können. Narzissten können wahre Monster werden, wenn die Übersteigerung der eigenen Person den massenhaften Tod oder die Schädigung anderer Menschen hinnimmt und erfahrene Kränkungen, zum Beispiel in der Jugend, in einer Weise ausagiert werden, dass sie zur Gefahr für andere werden. Narzissten pflegen zudem in extremer Weise den paranoiden Stil, ein apokalyptisches Denken in Verschwörungskategorien, das unbeirrbar davon überzeugt ist, hinter den Kulissen walteten böse Mächte, die mit dunklen Gestalten, gerne aus dem Ausland, verbandelt seien. Die Welt wird strikt in Gut und Böse eingeteilt, weshalb sich der pathologische Narzisst einbildet, sie mit einem revolutionären, vielleicht sogar gewaltsamen Akt retten zu müssen. Dafür gehen sie notfalls über Leichen und berechnen ein, dass andere sich in ihrem Sinne beauftragt fühlen, ebenso zu handeln. Das ist genau das Phantombild faschistischer Führer und Duces. Auch in anderer Hinsicht schließt Trump tatsächlich, wie bereits angedeutet, eher an europäische Traditionen des Faschismus an, als an die klassischen Branchen des US-amerikanischen Konservatismus. Er ist, wie gesagt, kein rechtslibertärer Anhänger des Minimalstaates, dafür ein vehementer Kritiker des Freihandels. Er ist kein Sozialkonservativer, der Familienwerte beschwört, auch wenn er, eine rhetorische Konzession an die religiöse Rechte, die liberale Abtreibungspraxis revidieren will. Er ist sicher aber auch kein ausdrücklich religiöser Konservativer, sondern hat diese stärkste Gruppe der Rechten in den USA mit seinem sexuellen Hedonismus und seiner vulgären Unkeuschheit gegen sich aufgebracht. Sein Verständnis von Familie ist eher das eines Clans, das einen nicht zufällig auch in der Ästhetik und Performance an TV-Serien wie Dallas und Denver erinnert. Diesen Clan etabliert er nun zu großen Teilen im Weißen Haus, was übrigens einer seltsamen, von mir nie begriffenen dynastischen Attitüde der amerikanischen Politik entspricht, die historisch doch gegen die britische Königsdynastie sich gegründet hat. Ähnlich tribal scheint sein Verständnis von Wirtschaft zu sein, das sich nicht mit dem heutigen Corporate America des Finanzkapitalismus identifiziert, sondern mit der Tradition von Familienunternehmen der Nachkriegsjahre, als sagenumwobene Tycoons und Patriarchen heftig miteinander rangen und dann per Handschlag jene Deals abschlossen, die Trump als angeblich bester Dealmaker aller Zeiten ausdrücklich zu seinem Politikstil und Markenzeichen erhoben hat. Gemeint sind damit Machtkämpfe, die ohne Rücksicht auf übergeordnete Werte oder Tugenden des Geschäftslebens eigene Interessen durchboxen. Die erklärte Distanz zum klassischen konservativen und neokonservativen Denken hat ihm die Verachtung auch rechter Intellektueller eingebracht. Hatten sich Leute wie Weiland William F. Buckley Jr. und seit Nixons und Reagans Zeiten auch die Crystals, Senior und Junior, die Krauthammers, die Kagans und so weiter in die Liga der Edelfedern eingeschrieben und unter Bush Junior das Ohr der Macht direkt erobert, so reiht sich Trump bewusst in die anti-intellektuelle Ahnenreihe der amerikanischen Rechten ein, für die Namen stehen wie Huey the Kingfish Long, Jimmy McCartney und George Wallace, die allesamt Verschwörungstheoretiker waren und Vorboten jener paranoiden Post-Truth-Rhetorik, die Trump und andere autoritäre Nationalisten heute pflegen. Auch die America-First-Bewegung der 1930er und 40er Jahre gehört in diese Randströmung faschistoider Provenienz, die an europäische Vorbilder anschlossen. Damit vernachlässigt Trump die bekannten Themen und Strategien der US-amerikanischen Konservativen in der Grand Old Party, wie man die Republikaner nennt, natürlich nicht ganz. 6 kann man identifizieren. Da ist zunächst der immigrationsfeindliche im 19. Jahrhundert gegen Katholiken und Asiaten, heute vor allem gegen Latinos und Muslime gerichtete Nativismus, der Mauern errichten, Einreiseverbote erlassen und Massenabschiebungen vornehmen will. Da ist zweitens ausgerechnet in der Partei Abraham Lincolns, dessen Bild derzeit noch das Oval Office ziert, der subkutane, oft auch ganz unverhohlene Rassismus, der die absolute Überlegenheit der Weißen propagiert und trotz der langjährigen Aufhebung von Sklaverei und Rassentrennung die Segregation fortsetzt. Da ist drittens der ausgesprochene Nationalismus der Interessen der Vereinigten Staaten, im Zweifel rücksichtslos über Notwendigkeiten, aber auch Gelegenheiten internationaler Kooperation und Solidarität stellt. Viertens gibt es im amerikanischen Konservatismus eine starke Neigung zur militärischen Disziplin, die im Sinne des Second Amendment als Waffentragen der Bürger beinhaltet, dessen Unterstützung trotz manifester Missbräuche dieses Waffentragens zur absoluten Pflicht macht. Fünftens gehört hinzu die weitreichende Skepsis über die Stärkung des Bundesstaates gegenüber den Rechten der Einzelstaaten. Insbesondere, wo Washington D.C. oder der Beltway wohlfahrtsstaatliche Initiativen ergreift und das Supreme Court mit Urteilen etwa zur Abtreibung oder zur homosexuellen Ehe, aber auch zuletzt zur Obamacare, zur Gesundheitsreform, regionale Widerstände der Staaten übergeht. Und schließlich hat der US-Konservatismus sechstens eine starke religiöse Komponente, die zwar mit einer konventionellen Familienordnung und Sexualmoral konfessionsübergreifend wirkt, a nation under God, in deren Kern aber christliche Glaubensüberzeugungen stehen. Diese 6 Eckpfeiler ergänzen sich zu einer populistischen Weltanschauung, die sich in Reaktion auf die Herausforderung der Immigration, auf den Aufstieg der schwarzen Mittelschicht, auf den Verlust der American Primacy nach dem Ende des Kalten Krieges, auf die Errungenschaften und die Weiterentwicklung der New Deal-Periode und die Säkularisierung eine starke ideologische Radikalisierung erfahren hat. Die heutige Republikanische Partei betätigt sich als eine Art Kulturkampfmaschine gegen die neuen sozialen Bewegungen und deren kulturellen Pluralismus und verteidigt die Auffassungen von Joe und Jean Sixpack, das ist die gegenderte US-Version von Otto Normalverbraucher, von Joe und Jean Sixpack gegen die vermeintliche Diktatur der liberalen Küstenmedien, die Political Correctness akademisch-intellektueller Repräsentanten und die Lebenswelt urbaner Zentren. Kleiner Exkurs zur politischen Korrektheit, weil das auch der Terminus der europäischen Rechtspopulisten, der Kampfslogan, sozusagen der Kampfruf ist gegen die politische Korrektheit. Der Terminus, der mittlerweile auch gänzlich Uninformierten locker von der Zunge geht, hat eine seltsame Karriere durchlaufen. Stufe 1 war die schlichte Erkenntnis, dass auch Worte verletzen und beleidigen können. Es fiel nämlich auf, dass die dauerhafte Nutzung des generischen Maskulinums die Hälfte der Menschheit ausschließt. Zudem verbot es sich Selbstreden nach Abschaffung der Sklaverei weiterhin von Niggern zu reden. Auch das gedankenlos benutzte Wort Krüppel wurde zu Recht als Skandal betrachtet. Sensible Zeitgenossen sahen ein, dass man bestimmte Dinge einfach nicht mehr sagte und sie änderten ihren Sprachgebrauch. Selbst wenn dann im Hip-Hop von afroafrikanischer Seite durchaus selbstreflexiv von Niggern die Rede war, wenn auch Schwule die einst abwertend bis vernichtend gemeinte Terminologie für sich reklamierten und wenn sogar eine agile Krüppelbewegung ausgerufen wurde, sind solche Reversionen ausschließlich den Betroffenen vorbehalten. In einer zweiten Phase, nachdem mancher Alternativbegriff wegen Umständlichkeit und Ambivalenz bereits auf die Schippe genommen worden war, wurde PC ein politischer Kampfbegriff gegen die vermeintliche Sprachzensur, vor allem an Universitäten. Die Warnung vor einem oftmals in der Tat satirereifen Sprachfundamentalismus, der sich schon bald weniger auf konkrete Sachen und problematische Verhältnisse als auf deren unzureichende Bezeichnung kaprizierte und den literarischen sowie den wissenschaftlichen Kanon nach dem Gedankengut sogenannter Dead White Males, also durchforstete, schlug in der dritten Phase um in eine Conservative Correctness. Die Rechte konstruierte den Mythos, durch die Festlegung des Sagbaren und die Verteufelung des Unsagbaren festigten die Radicals und Liberals ihre Diskurshoheit und unterdrückten Volkes Stimme. Dagegen sprach man dann bewusst politisch inkorrekt. Nigger. In der vierten Phase, in der wir uns heute offensichtlich befinden, verwandelt sich PC in ein wahres Totschlagargument der radikalen Rechten. Es ist sicher kein Zufall, wenn eine der meistbesuchten Webseiten der deutschen radikalen Rechten PI News von Politically Incorrect heißt. Auch in Teilen der islamkritischen Presse ist der Tabubruch zur Daseinsberechtigung erhoben worden. Selbstgefällige Blogger reagieren sich an Gutmenschen ab. Gemeint sind damit Leute, die tatsächlich noch ein gutes Haar an Muslimen lassen, Religionsfreiheit auch für den Islam reklamieren, vielleicht etwas an den Mohammed-Karikaturen, aber nicht an deren Publikation auszusetzen haben und so weiter. Oder die bei nordafrikanischen Sexualstraftätern noch die Frage wagen, aus welchen Verhältnissen sich ihre Handlungen eventuell erklären lassen. Die Kampagne gegen PC hat Donald Trump aufgegriffen und die Partei, die Republikaner, durch seine rüde Offenheit dann bis zur Kenntlichkeit radikalisiert. Das verunsicherte den Parteiapparat der Grand Old Party und deren Washingtoner Eliten zutiefst. Immer wieder gab es in den letzten Monaten aus dem Partei-Establishment wie aus den Thinktanks Absetzbewegungen bis hin zu dem Protestschreiben der außenpolitischen und diplomatischen Elite, zu der auch viele Falken der Bush-Ära zählten. Zum echten Bruch mit dem Kandidaten hat diese Entfremdung aber nie geführt. Und die Partei, über deren Überleben nach einer allseits antizipierten Niederlage des Kandidaten Trump vor wenigen Wochen noch in düstersten Farben spekuliert wurde, kann sich nach der Bewahrung ihrer Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses nun unverhofft in den Prozess der Transition des Übergangs und der Machtübernahme in Washington einbringen. Also die Blackbox so weit wie möglich auszustatten versuchen. Trumps Problem ist dann eher, wie weit er als New Yorker seinen Außenseiterstatus in der Hauptstadt aufrechterhalten kann. Das Problem der Partei, wie sie sich mit dem Familienclan im White House und dem aus der extremen Rechten rekrutierten Beraterstab arrangieren wird. Fürs Erste nun hat Trump die Möglichkeit, rund 4.000 Beamte seiner Wahl in der Hauptstadt zu etablieren und einem älteren Ratschlag Newt Gingrich folgend. Das ist ein Vorläufer im Geiste, der die Republikaner seit 1994 auf Konfrontation und Obstruktion eingeschworen hat und in Trumps Team sicherlich eine wichtige Rolle spielen wird. Nach Newt Gingrichs Vorstellung sollen Staatsbeamte auch nicht mehr auf Dauer oder gar Lebenszeit angestellt, sondern jederzeit entlassen werden können. Die Republikanische Partei verfügt auch außerhalb von Washington, wo sie das Abgeordnetenhaus unter Kontrolle und im Senat eine Mehrheit hat, über wichtige Machtbastionen, die auf eine totale Herrschaft hindeuten. In 68 von 99 Staatsparlamenten sind sie in der Mehrheit, 33 von 50 Governors werden von ihnen gestellt. Offensichtlich ist das Bestreben, den freien und dann weitere frei werdende Sitze im Supreme Court mit Richtern von Trumps Couleur zu besetzen, womit dann alle drei Gewalten durchgängig rechts besetzt wären. Ein regelrechter Durchmarsch steht an. Ich komme zum zweiten Punkt, zu den Demokraten. Die Demokraten haben sich auf ihre Niederlage kaum vorbereitet und stehen vor einem Scherbenhaufen. Verantwortlich gemacht wird natürlich die Kandidatin, deren Defizite und Fehler in der Tat unübersehbar sind. Doch damit ist bereits eine Grundschwäche der Clinton-Kampagne angesprochen. Die starke Reserve der eigenen Basis und das generelle Framing der Präsidentenwahl, als hätten hier zwei gleichermaßen ungeeignete Bewerber gegenübergestanden und beide aktiv eine Schlammschlacht betrieben, nehmen Sie das Spiegeltitelbild von der Woche vor der Wahl. Eine solche Äquidistanz zu Clinton wie Trump, die auch in liberalen Medien eingenommen wurde, tut Hillary Clinton schwer Unrecht. Sie hat sehr wohl versucht, gegen Trumps Frontalattacke auf ihre Person und auf ihre Weiblichkeit Sachthemen ins Zentrum zu rücken und hierbei Vorschläge unterbreitet, die jahrzehntelang gewachsene soziale Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft zu mindern. Damit hat sie den Vorstoß ihres härtesten, von der jüngeren Basis bevorzugten, aber vom Parteiapparat der Demokraten ausgebremsten Mitbewerbers Bernie Sanders aufgegriffen und eine sozialprogressive Perspektive aufgemacht, die sich von den New Democrats der Clinton-Ära in den 1990er Jahren unterscheidet und absetzen konnte. Das aber blieb in der Debatte weitgehend unterbelichtet. Während behauptete Charakterschwächen ausgewalzt und ihr allen Ernstes politische Erfahrung als vormalige First Lady, Senatorin und Außenministerin negativ angerechnet wurden. Er verlangt es in meinen Augen Bewunderung, mit welcher sachlichen Ruhe sie Trumps brutale und geschmacklose Angriffe gekontert hat. Es hat sich seit Trumps Wahlsieg die Meinung verbreitet, die Linksliberalen, wer auch immer genau damit gemeint sein soll, vermutlich sie, hätten die Stimmung draußen im Land völlig verkannt, die über Jahre und Jahrzehnte gewachsene Wut auf das politische Establishment unterschätzt und mit ihrer kalten Verachtung von Joe und Jean Sixpack zu deren elektoralen Revancheakt beigetragen. Um einen solchen Revancheakt handelt es sich in der Tat. Das stärkste Motiv der Trump-Wähler war die Ablehnung von Barack Obama, die mit seiner Politik, etwa mit Obamacare, aber nicht weniger mit seiner Person als erster schwarzer Präsident zu tun hat. Das zweitstärkste Motiv war, dass unter der demokratischen Präsidentschaft der Kampf gegen den IS zu schlecht gelaufen sei. Und es folgen dann jene Motive, auf die Demokraten in der Tat keine besseren Antworten zu geben vermochten. Trump-Wähler schätzen die wirtschaftliche Lage im Lande generell und ihre eigene überwiegend negativ ein, wofür besonders der internationale Freihandel verantwortlich gemacht wird. Diese Einschätzungen verdichten sich zu dem Syndrom Wut auf die Regierung, also jene Stimmungslage, die liberale Eliten und Meinungsmacher angeblich außer Acht gelassen haben. Sozialstrukturell verraten die Nachwahlbefragungen, dass der harte Kern der Trump-Gefolgschaft ältere weiße Männer waren. Aber auch, dass die Mehrheit der weißen Frauen und solche ohne College-Abschluss sogar zu zwei Dritteln den erklärten Sexisten ebenso gewählt haben. Dass auch die Mehrheit der unter 30-jährigen Weißen den demnächst ins Greisenalter tretenden Trump ihre Stimme gegeben haben. Und dass eine beträchtliche Zahl von Latinos seinem Anti-Immigrations- und Abschiebungsprojekt beigepflichtet haben. In allen weißen christlichen Kirchen überwog die Zustimmung zu Trump bei Weitem, am stärksten bei den weißen Evangelikalen, den Born-Again-Christen und Pfingstlern, die ein Viertel der amerikanischen Wähler ausmachen und die doch über seine sexuellen Exzesse am stärksten empört sein müssten. Lediglich bei den Mormonen konnte Clinton ein wenig gewinnen, die sich im Übrigen auf Agnostiker, hispanische Katholiken und die jüdische Glaubensgemeinschaft stützt, aber auch unter diesen eben nicht die Unterstützung erreicht hat, die Obama vor 4 und 8 Jahren zuteil wurde. Trumps Strategie war also, seine Kernwählerschaft so stark wie möglich zu mobilisieren. Und so konnte er weiter die knapp 60 Millionen Amerikaner hinter sich bringen, die 2008 auch John Cain und 2012 Mitt Romney gegen Obama mobilisiert hatten. Hingegen hat Hillary Clinton 10 bzw. 6 Millionen weniger Wähler für sich gewinnen können als Obama in beiden Wahlgängen. Viele von denen, die nach dem 9. November mit Parolen auf die Straße gingen wie Not my President und Not in my name, sind am Tag zuvor nicht wählen gegangen. Unter den unter 30-Jährigen schrumpfte der Vorsprung der Demokraten von 24% bei Obama auf 18% bei Clinton, womit die Generationengrenze weniger ausgeprägt ist als früher. Ausschlaggebend in US-Wahlen bleibt der Gender Gap, den die weibliche Kandidatin aber nicht hat schärfen und zuspitzen können, und das Bildungsgefälle, dessen Wirkung sie in der Tat noch akzentuiert hat. Aber alles überragt, so meine These, auf der Grundlage der bisherigen Nachwahlbefragungen, die Rassentrennung, der Rassismus in den USA. Trump konnte vor allem die Weißen ob ihrer offenbar haltlosen Furcht gewinnen, dass sie in absehbarer Zeit demografisch in die Minderheit geraten werden. Die Demokratische Partei, die auf diesen demografischen Wandel seit langem setzt, kann dagegen nicht genügend nicht-weiße Stimmen auf sich vereinigen, weil zum einen andere Merkmale, die ich schon erwähnt habe, Bildungsgrad, Konfession, Geschlecht, interferieren, zum anderen die wirtschaftliche Lage und Entwicklung von den Minderheiten besonders negativ gesehen wird. Es gibt keine Rainbow Coalition 2.0. Entscheidend war, dass Clinton in den Rust Belt-Staaten und hier vor allem in deren ländlichen und suburbanen Gebieten, nehmen Sie einen Staat wie Ohio, Michigan oder Pennsylvania, nicht ausreichend Stimmen auf sich vereinigen konnte und sich Trump zum Tribun der Arbeiterschichten und des Mittelstands in den Gebieten im Nordosten der USA, entlang der großen Seen von Chicago über Detroit, Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh bis zu den Ausläufern der Metropolenregionen an der Ostküste und in die Kohleregion West Virginias aufschwingen konnte. Trump als Arbeiterführer. Damit haben ihn landesweit nicht mehrheitlich Arbeiter oder Arbeiter mehrheitlich unterstützt. Vor allem die prosperierenden Dienstleistungsregionen an den Küsten sind weiter in demokratischer Hand. Aber in einer Art von verschobenem Klassenkampf richtet sich die Wut der Leute, die seit Jahrzehnten Reallohnverluste erfahren und in der Einkommenspyramide absinken oder die das auch alles nur imaginieren, nicht gegen die Gewinner der Krise und deren Verursacher im Management der großen Firmen und der Banken, sondern gegen die Bundesregierung in Washington, gegen die Minderheiten, die doch am stärksten von der Krise betroffen sind und gegen liberale Meinungsführer, die den kulturellen Pluralismus am stärksten hochhalten und sich am ehesten mit einer Protestbewegung wie Occupy identifiziert haben. Und man vertraut einem Milliardär. Bernie Sanders hat dem fatalen Abrutschen der hardworking people in den Rassismus mit einem demokratisch-sozialistischen Programm entgegenwirken wollen. Nach der Wahlpleite forderte er erneut eine Linkswende der Partei. Nach Trumps prolligem Durchmarsch heißt es polemisch, die linksliberale Schickeria sollte aufhören, Wähler zu beschimpfen, was in Demokratien nur konsequent ist. Aber, und darauf möchte ich insistieren, doch eine Gratwanderung sein wird zwischen einer genaueren Einfühlung in politische Entfremdungszustände, das ja, und der notwendigen Entschiedenheit der Abwehr sexistischer, rassistischer und islamophober Volksdiskurse. Also zu unterscheiden sein wird, wo man es tatsächlich mit rechtsradikalem Pack zu tun hat oder wo die Phrase von den besorgten Bürgern eine Wahrheit enthält, die gerade einer Sozialdemokratie am Herzen liegen müsste. Zutreffend ist sicher, dass eine solche Sozialdemokratie Klassenfragen ernster nehmen müsste und sozialstrukturelle Differenz nicht im Spektrum von Race, Class, Gender aufgehen lassen kann. Dabei muss man freilich den vulgärmaterialistischen Umkehrschluss vermeiden, ethnische Vorurteile seien direkter Ausfluss wirtschaftlicher Benachteiligung und eine besser organisierte Arbeiterschaft sei ein Garant gegen den Rassismus. Ich zitiere Adam Gopnik: Die weiße Arbeiterklasse baute Gewerkschaften auf, zog Kinder groß und führte Kriege und lynchte Schwarze und unterstützte Joe McCarthy. Bisweilen vereinigten sich solche Haltungen in einer Person. Keine soziale Gruppe ist unanfällig für schlechte Anliegen. Wir sollten nicht zögern, beklagenswerte Haltung beklagenswert zu nennen, ohne uns dabei vorzustellen, dass die Leute, die sie einnehmen, beklagenswerte Leute seien. Sie können falsch liegen, ohne damit böse zu sein. Jedenfalls wäre es angebracht, das endlose Händeringen über das Leiden des Trump-Wählers nicht mit dem entgegengesetzten Pathos der Clinton-Wählerin auszubalancieren, die Latino-Reinigungsfrau in einem Motel in Nevada oder die alleinstehende Mutter in Brooklyn. Keine Wählerkategorie in einer Demokratie ist besonders tugendreich, keine immun gegen Gemeinheit. Zitat Ende. Was in den nächsten 4 oder 8 Jahren aus der Blackbox Trump herauskommen wird? Bis zum Amtsantritt wird der President-elect das weltweite Publikum mit scheibchenweise Verlautbarungen und Interviews weiterhin so in den Bann schlagen wie das ganze Jahr über, als er sich von der Witzfigur The Donald zum Schreckgespenst der westlichen Welt mauserte. Nach 11-9 hat er rasch ein paar Programmpunkte relativiert, Obamacare ein bisschen, Abschiebungen nicht so viele und eine Personalentscheidung mit dem Chef der Republikanerin Priebus als Stabschef getroffen, die auf eine gewisse Moderation hindeutet. Zugleich aber gab es gegenteilige Ankündigungen und Vorentscheidungen, etwa mit der Ernennung des eindeutig rechtsextremen Wahlkampfmanagers Steve Bannon zum Chefstrategen und Präsidentenberater im White House, die eher darauf hindeuten, dass Trump es mit seiner transformativen Präsidentschaft verdammt ernst meinen könnte. Er dürfte sie in Richtung eines klaren Primats der Exekutive ausdehnen und so einer imperiale Präsidentschaft neuen Typs anstreben. Wenn Sie jemanden wie Steve Bannon kennen, dann ist das ungefähr, als würden Sie Herrn Bachmann ins Kanzleramt holen. Und wenn Sie jemanden wie Rince Priebus kennen, dann ist es so, als würde Markus Söder Chef der Staatskanzlei. Anzunehmen ist, dass Trump zwar die Restriktionen des amerikanischen Institutionensystems zur Kenntnis nehmen und hier vor allem die Federal Reserve Bank Zugleich aber das Weiße Haus weiter als Bully Pulpit, als Rüpelkanzel nutzen wird, um unüberlegte, inkonsistente und widersprüchliche Ankündigungen in die Welt zu setzen. Generell muss man hier berücksichtigen, dass US-Präsidenten durchaus einen hohen Prozentteil ihrer Versprechungen wahrmachen und gerade Trump da keine Ausnahme sein will. Er wird also außenpolitisch das atlantische Bündnis zurechtstutzen und als aggressiver Isolationist neuen Typs, der gleichzeitig die amerikanische Vorherrschaft wiederherstellen will, die Schutzverpflichtungen der USA einschränken. In Ostasien einen atomaren Rüstungswettlauf riskieren und Handelsabkommen liegen lassen bzw. neu zu verhandeln versuchen. Das multilaterale Nuklearabkommen mit Iran, das der Kongress ohnehin noch nicht ratifiziert hatte, dürfte Makulatur und somit eine Friedensordnung im Mittleren Osten in noch weitere Ferne gerückt sein. Dass dieser unbeherrschte, von größenwahnsinnigen Stimmungen getriebene Commander-in-Chief den Schlüssel zum nuklearen Waffenschrank hat, bleibt zutiefst beunruhigend. Im Inneren dürfte die Offenheit Amerikas für Einwanderer und Flüchtlinge weiter abnehmen und sich die xenophobe Stimmung ähnlich wie nach dem Brexit verschärfen. Das antiuniversalistische Programm des Make America Great Again wird gekoppelt an ein antipluralistisches Programm des Make America White Again. Beides wird auf innere wie äußere Widerstände stoßen und institutionell mehr oder weniger verlangsamt, kleingemahlen, entdramatisiert werden. Und doch werden weltweit Kompagnons und Imitatoren auftreten, die eben dieses Projekt globalisieren und damit zum New Normal erklären wollen. Es wird alles nicht so schlimm werden. Wir, wer auch immer das ist, haben auch Richard Nixon, Ronald Reagan und George W. Bush überlebt. Reagan gilt heute lagerübergreifend als rehabilitiert. Nixon hat sich immerhin der Amtsenthebung wegen der Watergate-Affäre gebeugt und ist zurückgetreten. Trump könnte ähnlich zurechtgestutzt werden, lautet die Hoffnung der liberalen Welt. Aber die Erwartungen der autoritären Bevölkerungshälfte, die seine Orgie des Hasses, der Herabsetzung von Frauen und die rassistischen Tiraden gegen Minderheiten gutiert haben, sind hoch. Und sie sind Trumps größtes Risiko. Wütend sind Trumps glühende Anhänger nicht, weil Amerika gescheitert ist, sondern weil seine kulturelle Modernisierung bei allen Problemen gelungen ist. Nicht die liberalen Städte und Vorstädte sind die Problemzosen, es ist das Trumpland. Ich zitiere einen Bericht aus Louisiana. Across the country, red states are poorer. Die roten Staaten sind ärmer. They have more teen mothers. Sie haben mehr Teenage-Mütter. They have more divorce, mehr Scheidungen. Worse health, schlechteren Gesundheitszustand. More obesity, mehr Fettleibigkeit. More trauma-related deaths, mehr traumabezogene Todesfälle. More low-birth-weight babies, mehr unterentwickelte Kinder bei der Geburt. And lower school enrollment, also weniger Beschulung. On average, people in red states die 5 years earlier than people in blue states. Indeed, the gap between Louisiana and Connecticut is the same as that between the United States and Nicaragua. Berichtet Ali Russell Hochschild in ihrer Sozialreportage aus dem Bundesstaat Louisiana über Menschen, die Trump zweifellos als Loser einstufen und verachten würde. Ähnliche Zustände sind auch in anderen vernachlässigten Staaten und Countys anzutreffen. Die Wahlkampagne 2016 hat ebenso wenig Antworten gegeben darauf, wie die seit der Jahrtausendwende ja eigentlich seit den 1960er und 70er Jahren. Trump will Amerika zurück in einen retrograden Traum imperialer Größe versetzen und verspielt eben damit Amerikas Zukunft. Und exemplarisch für mich ist seine Revision der Klima- und Umweltpolitik Barack Obamas. Ich komme zum letzten Punkt. Was machen wir jetzt in Europa? Im Vorfeld der Entscheidung haben Pessimisten die Frage gestellt, ob Trump eher ein Berlusconi oder ein Mussolini sei. Die Frage ist müßig. Er ist in der Tendenz ein an europäischen Vorbildern, die er wohl gar nicht kennt, ausgerichteter Faschist mit amerikanischem Antlitz. Holt da einer gegen einen unliebsamen Gegner die ultimative Faschismuskeule, ja gar den Hitler-Vergleich hervor? Keineswegs. Ich denke, ich habe genügend Indizien dafür dargelegt, dass im Trumps politischen Programm, in seinem Auftreten als Volkstribun, in der extremen Personalisierung und der Adressierung des autoritären Charakters das Vorhandensein faschistischer Elemente nicht geleugnet werden kann. Der amerikanische Historiker Robert Paxton, der sich gut in der europäischen Zwischenkriegszeit auskennt, definiert Faschismus als, ich zitiere, eine Form des politischen Verhaltens, das gekennzeichnet ist durch eine obsessive Beschäftigung mit Niedergang, Demütigung oder Opferrolle einer Gemeinschaft und durch kompensatorische Kulte der Einheit, der Stärke und der Reinheit, womit eine massenbasierte Partei von entschlossenen nationalistischen Aktivisten ein unbequemer, aber effektiver Zusammenarbeit mit traditionellen Eliten demokratische Freiheiten aufgibt und mittels einer als erlösend verklärten Gewalt und ohne ethische oder gesetzliche Beschränkungen Ziele der inneren Säuberung und äußeren Expansion verfolgt. Zitat Ende. Dazu fehlt zum Glück noch einiges. Aber in der Tendenz stimme ich ausnahmsweise dem neokonservativen Republikaner Robert Kagan zu, der in Trumps aufhaltsamem Aufstieg die Art erkannte, wie der Faschismus nach Amerika kommen könnte. Amerikas Softpower ist mit der Wahl Trumps auf dem Tiefpunkt. Aber das ist nicht einmal meine Hauptsorge. Diese gilt vor allem dem Demonstrationseffekt Trumps auf Europa und den Rest der Welt, dem Paradigmenwechsel von, ja, linksliberaler Modernität zum völkisch-autoritären Nationalismus im Rest der Welt. Die Illusion der Linken und Liberalen bestand am ehesten darin, Phänomene wie den Autoritarismus in Russland, Ungarn und der Türkei, den Rechtsruck in Österreich, Polen und in den Niederlanden, die slavophile Ausrichtung der europäischen Südostflanke und dann namentlich den Brexit und nun die Wahl Trumps nicht im Zusammenhang zu betrachten und dem rasanten Zerfall der Europäischen Union hilflos zugeschaut zu haben. Pfeifen im Walde und diplomatisches Appeasement helfen nicht. Die Folgen der Wahl Trumps können katastrophal für Sicherheit, Stabilität und Prosperität auch in Europa sein. In den USA, aber auch vor allem im europäischen Rot-Rot-Grün-Spektrum setzen Sozialisten und Sozialökologen dagegen auf eine Erneuerung nicht gerade der Arbeiterbewegung, aber eines linken Bündnisses. Ein linkes Parteienbündnis greift dabei viel zu kurz. Die soziale Bewegung muss, ganz im Sinne Tony Judds, pragmatischer und radikaler zugleich sein. Radikal müsste sie anschließen an die Genossenschafts- und sozialen Bewegungen im 19. Jahrhundert, heute an ein Netzwerk lebensweltlicher Assoziationen, die ihre Wünsche nach Veränderung und sozialer Innovation nicht an den Parlamentsgenossen trennt, an die Wohlfahrtsbürokratie und an die Vermittler von Staatsknete delegieren, sondern den Anspruch beibehalten, selber Politik zu machen. Große Hoffnungen entblättern sich dabei stets in kleinen Projekten von Aktivbürgern. Die amerikanische Graswurzeldemokratie saugte viel Energie aus diesem lokalen Vereinswesen. Es gibt heute eine neue Vielstimmigkeit konvivialistischer Projekte, die vom Produktionssektor, Energiewende über Open Access und Slow Food bis zur Pflege lokaler und globaler Commons reichen, von denen die meisten Arbeiterparteien kaum etwas wissen oder wissen wollen. Sie verkennen die Innovationsfähigkeit der sozialen Bewegungen seit den 70er Jahren und der urbanen Ökonomien der heutigen Zeit, denen, und das ist die klare Absicht des neuen Autoritarismus, Trump und Konsorten den Garaus machen wollen. Und indem sie 1968 zurückdrehen wollen, erledigen sie 1776 und 1789 gleich mit. Ganz pragmatisch steht ein dritter Weg in bester amerikanischer Philosophietradition demokratischer Experimente, zum Beispiel mit dem Namen John Dewey verbunden, die weltweit in bürgergesellschaftlichen Reallaboren erprobt werden. Auf dieser Grundlage könnte auch der dringend erforderliche Themenwechsel erfordern, der die progressiven Bewegungen aus ihrer Fixierung auf Trump und Konsorten befreit. Das erfordert mit anderen Worten eine europäische Unabhängigkeitserklärung in Agenden wie der Klima- und Umweltpolitik und bei der Tagesordnung der G20, deren Vorsitz die Bundesregierung im nächsten Jahr übernehmen wird. Die europäisch-amerikanischen Beziehungen, die Trump offensichtlich auch zu ruinieren bereit ist, können von unten aufrechterhalten und zur transnationalen Demokratiebewegung werden. Aber gleichwohl muss man auch Richtung Russland klare Worte sprechen. Ich habe ganz andere Ängste, dass sich Putin und Trump verbünden und auf unserem Rücken gemeinsame Sache machen. Das Kondominium hatten wir schon mal. Das war nachkriegsbedingt und sozusagen uns selbst zuzuschreiben. Aber im Moment gibt es ganz bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen den beiden, inhaltlicher Art. Ganz bemerkenswerte antieuropäische Züge, ganz bemerkenswerte Verbindungen im Wahlkampf, die eigentlich auch nochmal genauer aufgedeckt gehörten. Und die Manipulationen Putins richten sich ja nicht nur gegen die Demokratische Partei, gegen eine Kandidatin, die, wie ich glaube, völlig zu Unrecht als hawkisch, als falkenmäßig bezeichnet worden ist, sondern sie richten sich auch gegen die Kanzlerschaft Merkel, sie richten sich gegen die sozialistische Präsidentschaft in Frankreich, in dem dort massiv Le Pen unterstützt wird. Also für mich ist das Problem weniger, dass es hier eine Zuspitzung gibt, als so eine Art Brother-in-Arms-Geschichte. Gestern gab es einen Artikel in der New York Times. Es war ein geradezu flehentlicher Anruf an Angela Merkel. Tu was. Ja, also so weit ist es gekommen. Eine Frau, die zwar mittlerweile Person of the Year war im Time Magazine. Das ist außer Konrad Adenauer und Willy Brandt noch niemandem gelungen. Vielleicht Karl Lagerfeld. Und das heißt, die Amerikaner, die liberalen Amerikaner, hoffen geradezu, dass es so etwas gibt, wie eine Frau Merkel zuzutrauende, rationale, vorsichtige, lebenskluge Strategie des Gegengewichts, um dann zu sagen, wir in Europa machen trotzdem Klima- und Umweltpolitik, stimmt leider nicht in Marrakesch. Das ist das Problem. Wir sind trotzdem auf dem Wege, eine andere Sozialpolitik zu machen. Wir wollen die soziale Ungleichheit nicht weiter verstärken. Stimmt bisher leider nicht. Ich sprach von einer sozial progressiven Entwicklung. Und ob die nun auch noch Frau Merkel machen soll, da sie sonst keiner dazu fähig ist, weiß ich nicht genau. Frau Merkel ist längst alleingelassen worden in Europa. Das ist das Problem. Und das haben wir auch Leuten wie Seehofer oder Herrn Söder oder so zu verdanken, dass sich das so ausgebildet hat. Und Herrn Schäuble, ich glaube, dass sie nicht mehr die Autorität in Europa hat. Und es stehen ja auch bei uns, aber dann eben auch andernorts zentrale Wahlkämpfe an. Und was können wir tun? Ich habe es für das getan, wo ich etwas tun kann. Also wo ich denke, wo wir Akzente setzen können, inhaltlicher, programmatischer Natur. Ich habe angedeutet, dass es endlich eine jugendliche Protestbewegung gehen müsste. Das habe ich eben nicht so deutlich ausgesprochen, aber gemeint. Dass endlich die Leute U30 für ihre Zukunft auf die Straße gehen müssen. Ich glaube nicht, dass etwas anderes als außerparlamentarischer Protest wirklich den Beinen machen kann. Ob das funktioniert, keine Ahnung. Das sind doch alles alte Herrenrezepte. Also ich vertraue eigentlich darauf, dass mal was Neues passiert. Ich pflanze dann mein Bäumchen und schäme mich aufs Land zurück. Es tut mir leid, Ihnen nichts Besseres heute mitgeteilt zu haben. Zwischen 9-11 und 11-9 haben wir eine ganze Periode radikalen Wandels in den USA, die man weder schönreden noch überdramatisieren soll. Die Wahl Trumps ist ein markanter Einschnitt, der Amerika und die Welt verändern wird. Es gibt einen autoritären Nationalismus mit faschistoiden Zügen, der nicht unaufhaltsam ist. Die Abkehr von den Konservativen, wie wir sie in den USA kannten, ist manifest. Und hiermit ist die soziale und kulturelle Spaltung der amerikanischen Gesellschaft in eine politische übersetzt worden. Vielleicht gibt es so etwas wie einen dialektischen Umschwung in eine andere Richtung, wie zum Beispiel Slavoj Žižek und andere sich das vorstellen. Wir werden sehen. Entscheidend ist das, was wir in Europa tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ein fachkompetenter, analytischer Ausblick auf die Welt von morgen aus Anlass des President-elect Donald Trump. Der Politikwissenschaftler Professor Klaus Leggewie über Obamas Erbschaft, ein geteiltes Land, am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.